Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir reden heute über das Fahren in der Gruppe, was wir davon halten und was ihr unbedingt dabei beachten solltet. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Wer fängt an?
Lass uns beide anfangen. Hallo? Sind wir schon da? Sind wir schon live?
Ach so, ja, okay. Ja, dann haben wir früh auf Start-Recording gedrückt und wussten noch gar nicht, was Phase ist. Aber damit herzlich willkommen zu Gasgeflüster und damit habt ihr ja schon unsere beiden Stimme gehört. Uns, das sind ich, Jan, und natürlich auch wieder Michel. Hallo Michel.
Hallo Jan.
Wir befinden uns hier in München zusammen, wahrscheinlich auch wieder ein letztes Mal, denn Corona strikes back, aber wir sind hier nicht der Podcast, der in den allgemeinen Tenor der Tristesse einsteigen will, sondern wir wollen euch hier jetzt eine Stunde voller guter Laune und guten Informationen geben und auch die Winterdepression meinerseits.
Motiviert bist du auch, muss ich sagen. Gleich mal hier die Stunde vorgelegt, mein lieber Mann, ob ich heute so lange durchhalte. Und vor allen Dingen, dass ihr so lange durchhaltet. Toi, toi, toi. Ne? Eventuell sind wir auch noch 45 Minuten fertig. Bleibt also dran. Vielleicht ist es schneller vorbei, als ihr denkt.
Ja, dann mache ich noch so ein bisschen Monolog. Denn meine gute Laune ist wieder da. Letzte Woche war ich ja so ein bisschen runter, heruntergezogen, weil ich ja mein Motorrad eingewintert habe. Aber wir haben uns ja schon mit so ein paar Filmempfehlungen über die dunklen Tage gerettet und da haben wir auch nochmal zwei Zuschriften bekommen, die wir einmal nicht unerwähnt lassen wollen, zum Tipp für Langeweile oder gegen Langeweile. Hat Manfred, so heißt er hier, uns geschrieben. Er empfiehlt also ganz doll das Vietnam-Special von Top Gear, wo also die bekannten Protagonisten einmal durch Vietnam gefahren sind. Das ist, ich habe da mal recherchiert, Staffel 12, Folge 8, wer es genau wissen will. Und Frank hat uns noch geschrieben, wenn es mal kein Film sein soll, sondern vielleicht etwas anderes, kann er die Bücher von Rolf Henniges empfehlen. Ich habe da auch mal nochmal nachgeschaut. Der hat also ganz, ganz viel verschiedene Motorradbücher geschrieben. Und unter anderem zum Einstieg empfiehlt Frank hier Fuel for the Soul.
Rolf Henniges, das ist doch ehemaliger oder ein Motorpressemann, ne?
Ist er nicht? Ja, der ist, ne? Genau, der ist irgendwie noch, ich glaube, der ist auch noch Redakteur, Chefredakteur oder so. Aber die hat er dann basierend auf Reisen von sich geschrieben, hat aber auch irgendwie einen Motorradroman geschrieben. Ich kam jetzt noch nicht dazu, mir alle Werke von ihm reinzuziehen, aber auf jeden Fall was für langweilige Tage oder vielleicht auch für unter den Tannenbaum, denn die Weihnachtszeit kommt dann ja doch immer schneller, als man denkt, und auch Corona wird, glaube ich, nicht verhindern, dass man doch dem einen oder anderen was schenken möchte oder will oder muss.
Das sind ja solche Sachen ja geradezu ideal, ne? Bücher, die musste, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Die kann man natürlich bevorzugt im Idealfall im niedergelassenen Buchhandel shoppen, aufgrund diverser Regelungen und Gefahrenpotenziale im direkten Kontakt mit anderen Probanden im öffentlichen Raum. Sollte man vielleicht doch die Option in Erwägung ziehen, seine Buch- und CD, kauft jemand noch CDs, egal, Shopping-Tätigkeiten in den Online-Bereich zu verlegen und dann vielleicht auch dieses Objekt direkt zum Empfänger schicken zu lassen, um die ganze Sache auch möglichst steril zu gestalten.
Ja, und die meisten niedergelassenen Buchhandlungen, wie du es genannt hast, haben aber sogar auch einen Online-Store, der dann natürlich in Partnerschaft mit irgendwelchen großen Versandhandeln zusammenläuft, aber da kriegen die dann trotzdem auch noch so ein bisschen was in Krümel von dem Brot ab. Also auf jeden Fall eine gute Geschenkidee und danke für die Rückmeldung. Aber jetzt wollen wir heute mal endlich wieder über unser eigentliches Lieblingsthema reden, nämlich das Motorradfahren. Letzte Woche hatte Michel hier so ein bisschen Probleme mit dem TH. Bei mir könnte es heute sein, dass ich grundsätzlich Probleme habe mit dem Sprechen. Ich war heute auch noch beim Zahnarzt, das sei mal kurz angemerkt, und hatte das komplette Gebiss voll mit Betäubungsmitteln, und eine halbe Stunde bevor Michel hier ankam, konnte ich noch nicht meine Backen aufpusten, ohne dass dann einfach der Savastrahl nach vorne rauslief.
Ihr atmet jetzt natürlich alles faule Ausreden, um die 5,5, die er sich jetzt hier schon reingezimmert hat, so ein bisschen erklärend hier mit einzubauen.
Ja, schön wäre es gewesen. Dann hätte ich mir die Spritzen ins Gebiss auch sparen können. Ich glaube, das wäre eine gute Alternative gewesen. Sei es drum. Es geht ums Motorradfahren, und zwar um die wesentliche Frage, wie wollen wir das einleiten?
Ja, wir wollten tatsächlich auch die Corona-Geschichte als Aufhänger nehmen, denn wir haben jetzt aktuell das Problem, dass wir ja spätestens ab nächste Woche, 4. November, da habt ihr den Podcast ja vielleicht sogar schon gehört, also diese Woche dann in dem Fall, deutlich mit mehr Einschränkungen leben müssen. Das heißt, Kontakteinschränkungen, nur noch, aber auch wieder 5 Personen aus 2 Haushalten und so. Und ja, also da halt eben der Punkt, jetzt auf etwas, wie soll ich sagen, mehr Einsamkeit gepolt ist. Ich bin ja ein großer Fan von Einsamkeit, vor allen Dingen beim Motorradfahren. Beim Jan verhält sich das aber tatsächlich ein bisschen anders. Der ist nämlich ein großer Freund vom Gruppenfahren, was natürlich auch unter Corona-Bedingungen natürlich sehr gut funktioniert, weil man ist in der frischen Luft, man hat die größte Maske aller Zeiten auf, vorausgesetzt man trägt einen Integralhelm. Genau, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich beim Gruppenfahren mit dem Motorrad auch ein bisschen auf ja Regeln und bestimmte Aspekte achten, damit das für alle zum einen spaßig wird und für alle Beteiligten halt auch sicher. Und das soll heute so ein bisschen so der Aufhänger der Geschichte werden. Aber wie gesagt, eingangs kommt dann noch dazu, man muss natürlich auch ein Gruppenfahrer sein. Und jetzt interessiert mich natürlich als Lonesome Rider mit dem Moped. Jan, erzähl mal, was findest du denn eigentlich am Gruppenfahren so geil?
Das geht so ein bisschen auch auf die Erfahrung zurück, die ich dann mal irgendwie hatte mit Sturz und dies und jenem. Ich muss einfach sagen, ich fühle mich in Gruppen deutlich wohler, wenn ich alleine schon fahre. Also lassen wir mal das Drumherum alles außen vor. Ich finde es, gibt mir irgendwie mal so ein passives Gefühl der Sicherheit, wenn ich weiß, hier sind Leute vor mir, hinter mir, wie auch immer, die dabei sind. Denn da habe ich so ein bisschen so diese Horrorvorstellung, du fliegst ab vom Motorrad, landest im Wald und keiner kriegt's mit.
Okay. Das Worst-Case-Szenario tatsächlich. Jetzt kann ich das nur bedingt nachvollziehen und es ist bei mir tatsächlich eher so im, der gegenteilige Aspekt der Fall. Ne? Ich fühle mich manchmal relativ unsicher, wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, weil ich normalerweise in den Momenten, in denen ich irgendwie mal in größeren Gruppen unterwegs gewesen bin, von Leuten umgeben war, von denen ich halt jetzt nicht unbedingt wusste, wie fahren die denn? Wie sind ihre Fähigkeiten einzuschätzen und vielleicht auch ihre Grundeinstellung zum Fahren? Ne? Das hat ja nicht mal unbedingt was mit den Fähigkeiten zu tun. Und ich mich dann so ein bisschen akut durch Fremdeinwirkungen bedroht gefühlt habe, weil es ja dann doch den einen oder anderen gibt, der halt irgendwie, was ich, irgendwie durchdreht, Wheelies fährt oder, keine Ahnung, das mit dem Abstand nicht so richtig drauf hat, in der Gegend rumträumt. Ja.
Okay, aber dann kommen wir ja schon eigentlich auf den ursprünglichen Punkt oder die erste Frage, die man sich erstmal so stellen sollte oder die ich dir stellen möchte, die dich zu deinem Urteil so gebracht haben. Was hast du denn da überhaupt schon für Erfahrungen gemacht? Weil, also wir haben ja schon viel über deine ersten Meter auf dem Motorrad mit irgendwie zu zweit hinten drauf oder zu zweit auf dem Motorrad gesessen, Wheelie versucht, irgendwo im Zaun gelandet oder was weiß ich, was das noch für Geschichten waren.
Das war aber nicht selber ich. Das war nicht ich selber, so muss ich sagen. Das muss ich an dieser Stelle hier nochmal unterstreichen. Ne? Also da habe ich, also ich habe genug Bockmist gebaut, aber dieser Mist ist nicht auf meinem gewachsen.
Aber das heißt, deine ersten Tage warst du auch schon immer alleine unterwegs. Oder jetzt mal so, um das so ein bisschen einzuordnen. Ist das eine gewachsene Aversion gegen Motorradgruppenfahren oder hattest du einfach eh nie Freunde und warst immer alleine unterwegs?
Ja, grundsätzlich war ich ein Mof vom Dorf, tatsächlich. Deswegen bin ich auch zu der
Mof, ein Mensch ohne Freude.
Mensch Freunde. Ohne, ja, Freude war auch damals angesagt, aber hauptsächlich meine ich Mensch ohne Freunde. Nee, das war natürlich nicht ganz so. Aber damals war natürlich das Moped Haupt oder der Hauptzweck des Mopeds Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. Ne? Bus fuhr halt nicht so richtig und ich bin halt quasi immer und unter allen Bedingungen mit dem Moped unterwegs gewesen. Egal ob kalt oder warm, hell oder dunkel, trocken oder nass. Also du bist halt immer mit dem Moped gefahren und weil jetzt in dem Ort, in dem ich da gewohnt habe, jetzt nicht so viele aus meinem Freundeskreis mit unterwegs waren, bin ich auch immer mehr oder minder alleine unterwegs gewesen. Ne? Du hast vielleicht 2 oder 3 Leute gehabt, die halt auch ein Moped hatten und dann hast du dich irgendwo getroffen. Und dann war das aber auch, okay, wir treffen uns, ich sag's mal, in Rastatt und dann fahren wir weiter nach Ötigheim, weil da halt die Party ist. Ne? Also es hatte ja eher so diesen, ja, wie gesagt, Nutzcharakter, Nutzfahrzeugcharakter, weniger Spaß und Freizeitgerät. Und da waren halt auch die Gruppen tatsächlich dann entsprechend klein, ne? Du bist halt irgendwie zu zweit oder dritt losgeeiert und hattest dann keine 15 oder vielleicht sogar 15.
Ja, okay, was ist denn für dich eine Gruppe? Sind 2 bis 3 Leute noch keine Gruppe?
Ah, ich sag mal, 3 Leute sind noch für mich noch keine wirkliche Gruppe.
Aha.
Also definitionsgemäß vielleicht schon. Also vielleicht sagen wir eher Grüppchen.
Das ist bestimmt die Definition, ja. Im Duden steht Gruppe und Grüppchen.
Genau, und das ist bei 3 getrennt, ne? Also ab 4 ist es dann Gruppe, 2 ist ein Pärchen und 3 Mann sind ein Grüppchen. Und nee, Quatsch. Tatsächlich würde ich aber so sagen, also dieses Gruppenfahren, diese eigentliche Gruppenfahrdynamik, dafür braucht es halt eine gewisse Größe. Und ich würde sagen, das fängt so bei 4, 5 Leuten an. Also bei 3 bist du tatsächlich noch fast so unterwegs, wie du allein fährst. Vor allen Dingen, also vielleicht hat es auch was damit zu tun, grundsätzlich unter welchen Bedingungen ich mit mehreren Leuten Motorrad gefahren bin. Ne? Es ist halt einfach ein Unterschied, glaube ich, ein wichtiger, ob du mit 3 Leuten eine Tour durch die Kalkalpen planst oder ob du mit 3 Leuten 1,5 Tage in den Schwarzwald fährst, ne? Und vielleicht da auch irgendwie eine Tour fährst, aber die Herangehensweise und vielleicht auch das Tempo, das da gefahren wird, unterscheidet sich, also im Durchschnitt, schon von der längeren Urlaubsreise. Und wenn du bei diesen kleineren Trips vielleicht auch so, ne, starten direkt vor der Haustür und alle wohnen im gleichen Umfeld, da kennen die Leute sich gegenseitig, die kennen sich vielleicht auch schon beim Losfahren in Anführungsstrichen aus, du weißt, wo du hinfährst, wie gesagt, ich komme ja aus dieser Ecke, wenn du halt da Baden-Baden-Karlsruhe oder was auch immer rausfährst, da kennt jeder fast jeden Meter und dementsprechend bist du halt auch anders unterwegs, als wenn du jetzt zu fünft eben in die Alpen fährst, 500 Kilometer Anfahrt hast und dann halt irgendwo in ein Motorradrevier kommst, in dem du dich nicht auskennst, vielleicht auch die Verkehrsregeln oder die Carabinieri oder wer auch immer da maßregelnd eingreift, ein bisschen schärfer gepolt sind, als es bei uns der Fall ist. Genau, und in diesem Zusammenhang ist halt dieses Gruppenfahren bei mir immer so gewesen, dass halt Leute mit meinem Tempo, mit meiner Herangehensweise, mit meinem Fahrstil, der sich über die Jahre auch verändert hat, unterwegs gewesen sind und daher diese Gruppendynamik oder diese Gruppenregeln, die man braucht bei großen Ausfahrten, noch nicht so gegriffen haben.
Mhm. Das heißt also, bei dir ist so dieses Schreckengespenst in Bezug auf eine Gruppe so dieses: Man hat zu viel Unterschiede in der Gruppe, du kannst nicht so deinen Schuh fahren, du fühlst dich so ein bisschen unter Druck gesetzt oder aber gefährdet durch Leute, die vielleicht nicht so fahren wie du oder die sich nicht unter Kontrolle haben. Das ist so das, was du als Grund hast, das Ganze abzulehnen.
Also Druck ist tatsächlich ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Ich bin ja jemand, der sehr gern mal rechts ranfährt, um sich zu erleichtern. Auch mit sehr hoher Frequenz. Und allein das ist bei großen Gruppen halt schon ein bisschen schwierig, wenn du halt alle 20 Minuten anhältst, um den kleinen Pillermann mal rauszuholen. Machst du dir da keine Freunde und dann fühle ich mich schon unter Druck gesetzt. Wenn ich dann, also ich weiß nicht, wie euch oder ihr das geht, wenn ich Moped fahre, muss ich halt gefühlt irgendwie noch häufiger pinkeln. Und wenn ich halt da nicht entspannt irgendwie mal anhalten kann, dann wird halt auch der Rest der Tour recht unrelaxed, dann hast du halt auch gar keinen wirklichen Spaß an der ganzen Geschichte mehr. Also das nur mal so als Randnotiz zum Thema Druck beim Gruppenfahren. Also es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich mich durch andere Gruppenmitglieder in Bezug auf das Motorradfahren an sich irgendwie unter Druck gesetzt fühle. Außer, wie vorhin eingangs erwähnt, dass ich halt, dass vielleicht auch irgendwie Leute dabei sind, bei denen ich jetzt denke, oh, keine Ahnung, ein bisschen unsicher oder schwer einzuschätzen, wie der oder sie sich verhält.
Mhm. Ja, also ich meine, kann ich schon auch nachvollziehen. Ich fahre sehr, sehr gerne in Gruppen, wobei ich jetzt diese Grüppchen-Gruppen-Definition jetzt noch nicht unterschreiben würde. Also für mich ist schon auch eine Gruppe, so sage ich mal, ab 4 Fahrzeugen. Das ist nach oben natürlich nicht begrenzt. Gibt ja auch irgendwie ganze Korsos oder was mit 50, 60 oder in irgendwelchen Demonstrationen Hunderten von Motorradfahrern. Aber ich glaube, das ist jetzt hier dann doch die Seltenheit. Wenn wir hier über das Gruppenfahren sprechen, denken wir ja doch eher an so Ausflüge, wie du das eben genannt hast, die man eben auch unter Freunden oder zumindest Bekannten dann gemeinsam unternimmt. Ich bin echt gerne in Gruppen unterwegs. Für mich war irgendwie auch immer so der Punkt, alleine zu fahren. Ich habe es ja eben schon angedeutet, zum einen diese Sicherheitskomponente, die hast du offensichtlich irgendwie überhaupt nicht. Da gehst du, bist einfach so ein gnadenloser Optimist, dass du einfach immer davon ausgehst, dass dir da nichts passiert. Ich finde es einfach mal beruhigend, jemand dabei zu haben, auch wenn man irgendwie liegen bleiben sollte oder was weiß ich. Ich hatte auch mal einen Kumpel, mit dem bin ich gefahren, zu zweit, und den ist einfach ganz klassisch das Hinterrad weggerutscht und das Motorrad sprang danach nicht mehr an. Also der ist einfach doof gefallen, das war echt ungünstig. Und das war für den dann der beste Fall. Wir haben das Motorrad dann im schönen Odenwald zu so einem Bauern geschoben und der hat sich bereit erklärt, das bei sich in die Scheune zu stellen. Und dann konnte ich ihn nämlich erstmal hinten drauf mitnehmen. Und du kennst ja den Odenwald nun auch ein bisschen. Da denke ich mir halt immer so, fuck, was ist, wenn du halt wirklich so liegen bleibst und kommst mit dem Motorrad da nicht mehr weg? Also wenn du da Bekannte anrufst, die irgendwie so 2 Stunden mit dem Auto entfernt wohnen und denen mal sagst, hier, hol mich mal bitte ab. Oder aber ein Taxi rufst, also die Rechnung, da ist die Motorradrechnung wahrscheinlich noch günstig dagegen, die du da bezahlen müsstest, wenn du da aus dem Odenwald irgendwie wieder zurück in die Zivilisation möchtest. Das ist ja irgendwie auch nichts.
Aber das ist tatsächlich Punkte, die für dich fürs Gruppenfahren sprechen, weil ich meine, also grundsätzlich mache ich mir auch keine Gedanken, wenn ich mit dem Auto im Odenwald unterwegs bin, ne? Wenn ich da liegen bleibe, habe ich die gleichen Probleme. Natürlich, also ich sag mal, es kann immer was passieren. Du kannst ja auch einen Platten fahren oder was auch immer. Aber das wäre jetzt für mich jetzt nicht so ein Punkt, wo ich denke, boah, jetzt bin ich aber froh, dass jemand dabei ist. Ist natürlich blöd. Gerade
Nein, ist ja aber auch nicht der einzige Grund. Das ist ja jetzt bloß ein Thema, was mir jetzt bloß gerade nochmal auffiel. Also da, aber dann hast du das ja schon beantwortet. Da machst du dir also offensichtlich gar keine Gedanken drum.
Tatsächlich überhaupt nicht.
Ja. Na, ist ja schön für dich.
Da bin ich, wenn es um dieses Thema geht, bin ich tatsächlich tiefenentspannt. Vielleicht auch, und also es ist ja nicht so, dass mir das nicht schon so gegangen wäre, ne? Also ich bin tatsächlich auch schon im Schwarzwald irgendwie falsch abgebogen und konnte da nicht weiterfahren. Genau diese Problematik, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, ne? Irgendwo JWD ganz weit draußen, kein Handyempfang, die nächste Ortschaft, gefühlt 40 Minuten zu Fuß weit weg. Aber da muss ich ja sagen, da setze ich ja dann doch immer auf die Community sozusagen. Denn es ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass wenn du irgendwie mit dem Moped liegen bleibst oder vielleicht auch auf die Nase fällst, dass nicht irgendwie andere Motorradfahrer oder vielleicht auch einfach nur andere Verkehrsteilnehmer, das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Ich habe mir mal bei einem Sturz ein Bein gebrochen und bin dann etwas lost über ein Feld gehumpelt. habe meine Teile vom Moped zusammengesammelt und hat dann...
Mit gebrochenem Bein.
Ja, du weißt ja, wie das ist. Wenn man da auf die Nase fällt, das merkt man dann ja nicht so direkt. Ich muss sagen, das war eh relativ entspannt. Also bin dann geröntgt worden, der Arzt hat blöderweise nicht festgestellt, hat mich nach Hause geschickt ohne Krocken und ich bin halt dann einfach weitergelaufen, abends noch in der Kneipe gewesen, noch gedacht, keine Ahnung, warum schmerzt das denn so, irgendwie eigenartig, aber wird schon passen. Ja, und am nächsten Tag ruft mich dann der Arzt im Krankenhaus an und sagt, Herr Braschak, wir haben leider was übersehen, Ihr Bein ist gebrochen, kommen Sie bitte wieder ins Krankenhaus. ich sage, ja, okay.
Wir haben leider das Röntgenbild vertauscht, wir hatten ja schon so ein Röntgenbild von der Hand und haben uns die ganze Zeit gewundert, wie kann das denn sein, aber...
Gut. So in der Richtung, oder ja, keine Ahnung, der Chefarzt am Ende der Schicht schon ein Fläschlein schon Dreh drin gehabt und doch nicht mehr so ganz klar geblickt. Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall hat dann eben auch jemand...
Kassenpatient, oder?
Ja, natürlich. da hat dann auf jeden Fall auch die junge Frau auch angehalten. Die war dann witzigerweise sogar Krankenschwester und hat gemeint, ja, sie guckt sich dann gleich an und hat gemeint, ja, keine Ahnung, müssen wir vielleicht einen Krankenwagen holen. Habe ich dann nicht machen lassen, da habe einen Kumpel angerufen, der hat mich dann da hingefahren, also es war auch so halb so wild.
Sehr vorbildlich. Auf jeden Fall, ja.
Setze ich dann tatsächlich doch so ein bisschen das Vertrauen in das,
in Gott und die Welt.
Ja, also Gott weniger, aber die Welt halt, ne?
Okay, ja, aber gut, dann ist das der eine Punkt, was ich halt irgendwie immer noch für mich selbst so ein bisschen genieße oder dann auch brauche, ist so, jetzt wohne ich ja hier in München, wenn das Wetter jetzt mal irgendwie schön ist, habe ich manchmal, also das hatte man in früheren Jahren vielleicht nicht so, da war Motorradfahren einfach immer jede Minute, die man irgendwie hatte, draufgesetzt, losgefahren so. Da bin ich irgendwie auch so ein bisschen bequemer geworden, weil der Reiz so ein bisschen ja sich normalisiert hat, in Anführungszeichen. Und hier jetzt gerade meinen Los oder meine Abreise immer damit verbunden wäre, dass ich erstmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so aus der Stadt rausfahren muss. Und das kann, ja, super ätzend, und das kannst du dir ja für den Rückweg dann auch nochmal dazu rechnen. Und dass ich da manchmal so ein bisschen lethargisch werde. Und deswegen habe ich eigentlich gerne auch Leute um mich rum, weil dann, du kennst ja selbst, dann pusht man sich so ein bisschen am Vorabend, sagt man, ey, morgen gehen wir auf jeden Fall Motorrad fahren. Und sagen alle, ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn das Wetter dann nicht ganz so strahlend schön ist, hat man sich dann ja eben verpflichtet, und dann setzt man sich da drauf und dann nehme ich das auch auf mich und dann habe ich auch mega Spaß. Und diese Anschiebs- oder diese, wie soll man sagen, dieser erste Moment, der, ja, genau, der gefällt mir da halt auch mal ganz gut. Diese Verpflichtung, die brauche ich halt auch manchmal so ein bisschen. Das ist so eine typische Sache, und die gibt mir dann natürlich noch so das zusätzliche Schmankerl, wenn ich jetzt so am Zweifeln bin und denke so, boah, 1,5 Stunden in der Summe auf dem Motorrad sitzen, nur für den Stadtverkehr, nicht so geil. Aber wenn ich dann weiß, ich treffe hier X, Y und auch Z wieder, dann und denen habe ich das vor allem zugesagt, dann mache ich das halt besonders gerne und freue mich dann auch immer, die Leute dann wiederzusehen am vereinbarten Treffpunkt.
Ja, witziger Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich frage mich das nämlich ganz oft, ist jetzt vor allem durch, ich sag mal, Facebook, Instagram und so und die ganzen Communities etwas offensichtlicher, dass es einfach so viele, und dafür ziehe ich tatsächlich meinen Hut, so viele Motorradenthusiasten in Großstädten gibt und die sich dann tatsächlich ja auch in ihren größeren Gruppen dann in Anführungs treffen. Da geht es weniger tatsächlich um dieses Ausfahrtthema als nur diese Gruppendynamik, diesen Gruppengedanken, wo ich mal denke, Alter, ich hätte halt einfach, also da bin ich natürlich wirklich
ein Sozialspasti.
Nee, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Kann natürlich sein, du wirst es besser beurteilen als können. Ich finde mich natürlich gut, so wie das ist. Da bin ich natürlich in einer sehr elitären Lage, will ich jetzt mal sagen, groß geworden, mit der Möglichkeit, direkt nach 5 Minuten im Schwarzwald mit dem Moped zu sein und sowohl da, zu Jugendzeiten als auch darüber dann hinaus einfach Kurven fahren zu können und halt einfach wirklich das Fahren, des Fahrens Willens zu genießen. Und denkt dann jedes Mal, hey, keine Ahnung, ihr wohnt in Berlin, ihr wohnt in Hamburg und vielleicht jetzt auch hier in München oder in Köln. Und es ist halt, oder Hannover meinetwegen, das ist genau so eine Geschichte. Es ist halt immer mit doch nicht zu verachtendem Aufwand verbunden, überhaupt erstmal irgendwo hinzukommen, wo man gut Moped fährt. Und da gebe ich dir dann vielleicht recht, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Auslöser, warum ich eben diesen Gruppengedanken gar nicht so habe, weil ich halt auf diese Community, sage ich jetzt mal, zum einen zur Motivation und vielleicht auch um die Langeweile auf dem Weg ins Motorradrevier zu überbrücken, gar nicht so angewiesen war. Das gab's ja. Aber du hast ja auch viel Zeit im Odenwald oder beziehungsweise Richtung Schwarzwald und da Heidelberger Raum verbracht.
Genau, auch in Lörrach ja ein Jahr gelebt, was ja dann auch tiefer Schwarzwald oder Südschwarzwald, wie man auch immer das nennen möchte, ist. Und das ist, also da, ich fand es da auch einfacher, alleine loszufahren, weil, wie du schon sagst, ja, dann hast du halt auch einfach mal nur 1,5 Stunden Zeit gehabt und bist die gefahren und hast aber halt auch direkt das Kurvenparadies vor der Kurve gehabt. Aber jetzt ist es auch heute so ein bisschen vom Fahrverhalten. Ich glaube, dass davon hängt es ja auch entscheidend mit ab. Wenn wir jetzt mal so auf Quantität und Qualität gehen, hat die Zahl der Tage, die ich Motorrad fahre, drastisch abgenommen in den letzten 2 Jahren. Aber dafür, wenn ich dann fahre, bin ich dann halt auch meistens den ganzen Tag unterwegs. Und hier ist es halt auch wieder so. Also ich glaube, den kurzen Sprint von 1-2 Stunden Motorrad fahren, den alleine zu machen, das ist völlig in Ordnung. Aber gerade wenn es darum hinausgeht, mal länger zu fahren, dann möchte ich schon auch gerne mal zwischen und Pausen machen, und das vergesse ich beispielsweise auch, wenn ich alleine bin. Ich habe Gott sei Dank eine etwas großvolumigere Blase als du, oder zumindest.
Ich habe gedacht, du sagst, ich habe zum Glück einen großen Tank, ne? Ich kann weit fahren, ohne dass es auffällt. Aber ja, vielen Dank für den Seitenlicht nochmal.
Nee, also das vom Fahrverhalten vielleicht schon mal der Unterschied. Wenn ich jetzt mich nicht aktiv dazu zwinge, könnte ich ja irgendwie auch 3, 4, 5 Stunden am Stück durchfahren. Aber weiß einfach, dass beim Motorradfahren schon auch mal Sinn macht, zwischen Pausen zu machen. Und wenn ich da alleine unterwegs bin, dann fahre ich eigentlich immer nur von Tankstopp zu Tankstopp. Und erst wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, macht man dann automatisch immer mal auch hier nochmal eine Kaffeepause, dann macht man hier eine Mittagspause, dann geht man natürlich zusätzlich noch irgendwie tanken. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine zusätzliche Qualität von so einer Motorradtour, weil ich meine, wir sind ja beides Leute, die auch sehr, sehr gerne und sehr viel reden, aber ich genieße es tatsächlich auch, unter Motorradhelm einfach meine Ruhe zu haben. Ich bin jetzt keiner, der sich außerhalb vielleicht von langen Autobahnfahrten irgendwie Ohrstöpsel oder irgendwie eine Soundanlage in den Helm reinbauen muss, um da Musik zu hören, sondern ich bin da voll mit mir im Reinen, wenn ich einfach nur diese Windgeräusche habe, Motorengeräusche. Keinen, der mich irgendwie voll labert, nur ab und zu meine schlechte Stimme höre, wenn ich wieder meine, ich muss irgendein Lied aus dem Kopf singen. da komme ich so ganz gut mit mir klar, aber ich finde es dann eben auch richtig, richtig geil, wenn du einfach irgendwo einen schönen Spot hast. Auf Natur kann das natürlich der Alpenpass sein, es kann irgendwo ein See sein, aber es kann auch einfach irgendwo so ein kleiner Parkplatz sein, nachdem man da irgendwie eine kurvige Strecke gefahren ist, dort stehen bleibt und dann einfach eine Gruppe hat mit Gleichgesinnten, mit denen man so ein bisschen diese Erfahrung teilen kann. Fehlt dir das nicht, wenn du dann da irgendwie alle 10 Minuten bei dir austreten musst, ohne dass da irgendjemand neben dir ist?
Ja, in den 10 Minuten passiert ja nicht so viel, gibt's nicht so viel auszutauschen.
Gut, in der Situation vielleicht auch nicht so ein großer Austausch, der sich dann da einstellen würde, während man da, naja, egal.
Nee, also du hast natürlich schon recht, ne, wenn du halt unterwegs bist und gerade in einem landschaftlich vielleicht auch sehr reizvollen Umfeld, ja, und du sich dann vielleicht über das oder jenes unterhältst oder was ja bei Motorradgeschichten halt auch mal wieder dazu kommt, vielleicht die eine oder andere brenzlige Situation, weil du halt doch irgendwie mal vom Traktor übersehen wurdest oder wie es mir jetzt am Wochenende passiert ist, mir einfach ein Kind halt trotz roter Ampel, ohne zu gucken, mit dem Fahrrad vors Moped gefahren ist, ne, und sich halt also wirklich beinahe umgenietet hätte, angenietet habe, zum Glück nichts passiert, aber das sind so Sachen, über die tauschst du dich dann schon aus.
Und das hat dir gefehlt dann? Weil du warst ja alleine unterwegs.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt nur ganz kurz so eine Pause eingeführt, weil in dem Moment hat es mir tatsächlich nicht wirklich gefehlt. Ich war einfach nur froh, dass halt nichts passiert ist und ich meine Sachen sortieren konnte und also ist ja keiner gestürzt, keiner umgefallen, alles gut gewesen. Aber ich meine Sinne sortieren konnte und dann quasi weiterfahren. Und ja, nee, das in dem Moment tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, wenn du halt so grundsätzlich unterwegs bist und halt auch länger unterwegs bist und halt Dinge siehst und machst, dann gibt's natürlich schon, hat das natürlich schon einen gewissen Reiz, sich irgendwie auszutauschen über das, was man gerade erlebt hat. Aber hier habe ich halt tatsächlich gerade, wenn es um diesen Stop geht, dann wieder auch so diesen gefühlt diesen Community-Gedanken. Und das ist ja tatsächlich auch das Schöne.
Ah, du bist dann immer der dann einfach ungefragt Leute anquatscht.
Genau.
Ah ja.
Ja.
Die wiederum kann ich überhaupt nicht leiden.
Richtig, ich suche mir dann halt einfach die größte Gruppe aus, ne? Hier am besten so eine Gott. Bierbank, ne? 10 Leute drauf. Kann ich mich dazu setzen?
Oh Gott. Also ich finde es ja immer ganz schön, diesen Community-Gedanken, den du da angesprochen hast, der hat schon seine guten Seiten und in den seltenen Fällen wirst du irgendwie auch alleine gelassen, aber ich finde es halt auf der anderen Seite auch furchtbar, wenn ich jetzt irgendwo rumstehe und dann quatscht mich einer an und ich bin gerade so eins mit mir und will gerade nur mein Wässerchen trinken und da in Ruhe sein und dann kommt jemand an und sagt, na, bist auch die Strecke gefahren?
Ja, aber jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist das denn, wenn du in deiner Gruppe unterwegs bist, ne, und quasi eins mit dir selbst bist und dich jemand aus der Gruppe anlabert? Oder erreichst du diese higher state of consciousness gar nicht, wenn du...
Nee, weil da bin ich an diesem Gruppenmodus. Ach so. Und bin da total offen. Aber wenn ich da alleine unterwegs bin und irgendwo in so einem Pass bin, dann bin ich von vornherein eben auch alleine unterwegs. Und dann erwarte ich auch überhaupt nicht die Kommunikation. Und der Unterschied ist ja auch in der Gruppe, dass du dann deine Eindrücke mit Leuten teilst, die ja auch exakt in derselben Situation wie du diese Strecke gefahren sind.
Ja, ja.
Also hatten das gleiche Auto vor sich, haben die gleichen Fußgänger an der Seite gesehen, haben diesen Jungen vielleicht gesehen, der da gerade bei Rot über die Ampel gefahren ist, was weiß ich, können da einfach so mitreden, aber wenn du da so alleine bist, dann quatscht dich da einfach einer an und sagt, ja, ich bin auch vor 3 Stunden lang gefahren oder erzählt dann so, ja, also ihm ist auch schon mal ein Junge vors Motorrad gelaufen. Dann denkst du so, ja, aber gerade halt nicht. Und das war halt nicht deine Situation. Laber mich nicht voll so. aber gut.
Also, an dieser Stelle, falls ihr uns irgendwie irgendwann mal erkennen solltet, ne, und Jan oder ich stehen alleine irgendwo am Motorradtreff, ne? Also bei mir ist es eh so, mich labern die Leute grundsätzlich eh mal an, ich weiß nicht. Also mir ist das
und du laberst sie dann voll?
Nee, gar nicht. Also mir ist es tatsächlich auch schon mehr als einmal ich sag jetzt mal, großen Discounter, nicht Discounter, sondern im großen Shopping-Dingsbums, Shopping-Center, im Bekleidungsladen passiert, dass mich die Leute dann einfach angesprochen haben und gefragt, wo sie denn das und das finden. Und ich denke, Alter, ich bin zum Einkaufen hier, ich arbeite hier nicht. Also, ohne dass ich jetzt irgendwie ein blaues Polo an hatte.
Aber du hast ihm dann trotzdem gesagt, wo er das findet, ne?
Ja, ich bin ja dann schäbig bemüht und sage, warte, ich hole Hilfe. Genau, also das passiert so ständig. Also mich könnt ihr dann auch gerne anreden. Beim Jan würde ich vielleicht etwas mehr Zurückhaltung wagen, vor allen Dingen, wenn er nicht in der Gruppe unterwegs ist. Ne?
Aber mich erkennt ja auch keiner.
Ja, richtig. Der Alpha-Jan, das ist...
Der mit den riesen Geheimratsecken.
Ja. Der Michel vielleicht. Mit der Glatze und Jan mit den größer werdenden Geheimratsecken.
Also, sei es drum. Auf jeden Fall, ja, diesen Gedankenaustausch finde ich schon immer sehr, sehr wertvoll und wertschätze ich immer sehr gerne. Aber wann bist du denn das letzte Mal in der Gruppe gefahren und an welcher Position warst du da? Weißt du das noch?
Ich glaube, das letzte Mal in der Gruppe bin ich tatsächlich auf einer Präsentation gefahren. Lass mich mal ganz, da ist das ja quasi Usus, ne? Weil wenn du halt wenn ein Motorrad vorgestellt wird, da sind dann halt irgendwie...
Nee, okay, aber da muss ich das nochmal präzisieren, weil das zählt ja nicht so richtig, das ist ja eine Ausnahmeerscheinung. In der Gruppe, wo du die Leute auch vielleicht kanntest.
Das ist Jahre her. Also, wann bin ich das letzte Mal... du zeigst jetzt auf dich, aber wir sind doch zu zweit noch keine Gruppe.
Nee, aber da waren doch noch ein paar andere dabei.
Was? Wo waren wir denn?
Da. Max war dabei, Ben war dabei, schöne Grüße an der Stelle.
Ach so, ja, stimmt. Stimmt, da waren wir zu viert, richtig. Ja, das ist ja tatsächlich schon laut meiner Definition über das Grüppchenstadium hinaus. Ja, das war aber tatsächlich schon eine Gruppe. Ja, tatsächlich. Das ist aber tatsächlich das einzige Mal und weil es einmal ja quasi keinmal ist in den letzten Jahren, habe ich das wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja, das war nett. Also war eine schöne Ausfahrt, wie das halt ist, wenn man halt zu viert unterwegs ist mit dem Moped. Aber warum? Wie hast du das damals empfunden? Also war es für dich besonders schön? Weil wir
es war natürlich besonders schön. Nee, ich habe mir das einfach nur gemerkt mit meinem Elefantengedächtnis, dass du da mit mir in der Gruppe unterwegs warst.
Ja, ich war und ich Laterne. An dieser... gab ja auch einen guten Grund, sich das zu merken. Ich bin da ungeschickt, wie ich bin, ja auch mit dem Moped, samt Moped umgestürzt, umgefallen.
Ah ja, genau.
Ja, richtig, ne?
Nur total präsent. Also ich war damals ja der Tourguide sogar, bin ja vorweggefahren. Aber ich fragte deshalb auch nach der Gruppenposition, weil das ist natürlich schon so ein Punkt, damit steht und fällt ja irgendwie auch immer eine Gruppe, wie man sich da wo, wie positioniert und wie die Leute da fahren und meine andere Frage wäre denn dann, wenn du jetzt heute in eine Gruppe mit, keine Ahnung, deinen 5 besten Motorradfreunden fahren würdest. Wie würdest du es aufbauen? Würdest du vorwegfahren? 2. Stelle, 3. Stelle, 4. Stelle, 5. Stelle? Warum ist das wichtig?
Also, grundsätzlich fahre ich eigentlich gern ganz hinten, weil man da am schnellsten fahren kann oder beziehungsweise am schnellsten fahren muss. Das ist ja auch so ein... eine goldene Gruppenfahrregel, ne? Das schwächste Glied kommt nicht ganz hinten, sondern das schwächste Glied bewegt sich am besten irgendwo relativ weit vorne, damit er eben dann diesen Ziehharmonika-Effekt, der halt diese Gruppe entsteht, so ein bisschen, damit er den nicht zufahren muss, ne?
Ja.
Deswegen fahre ich eigentlich schon ganz gern hinten, weil man eben dann auch immer mal wieder so ein bisschen zügiger fahren kann. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Gruppe ab. Fahre aber auch tatsächlich sehr gern vorne weg, weil ich es einfach mag, so ein bisschen zu navigieren, sage ich mal. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also mag ich beides so hinten, so mittendrin gefangen, in Anführungsstrichen, das nicht so meins. Weiß nicht, da bin ich vielleicht auch einfach zu schlechter Gruppenfahrer, dann bin ich halt derjenige, das Gefahrenpotenzial, das halt vor sich hinträumt und in der Gegend rumguckt und dann halt doch irgendwie zu nah auffährt und dann die Lücke zu groß oder zu klein wird zum Vordermann und so. Genau, deswegen, also wenn, dann entweder ganz vorne und die Route vorgeben oder ganz hinten und die Lücken schließen.
Ja.
Ja, aber Jan, jetzt die alles entscheidende Frage. Du bist ja der Gruppenroutinier von uns beiden. Wo hältst du dich denn am liebsten auf?
Tatsächlich ist das relativ ähnlich zu dir. Also entweder, ich fahre nicht so gerne vorweg eigentlich. Also ich habe damit kein Problem und ich mache das irgendwie auch. Und dank der neuesten Handy-Navigationsmöglichkeiten und so weiter geht das auch ganz gut. Also mit Kater müsstest du mich da nicht vorweg schicken. Da würde ich die ganze Zeit einfach nur ausrasten und schimpfen, wenn ich da wieder irgendwo auf den Tank rumgucken muss. Da bin ich einfach nicht geübt genug drin und habe auch keine Lust, immer so auf die Karte zu gucken. Bedeutet für mich zu viel Ablenkung. Aber ich finde es irgendwie schon auch ganz geil, und das ist für mich eben auch ein maßgeblicher Pluspunkt an dem Gruppenfahren, wenn du einfach hinterherfahren kannst. Problem ist hier immer, ich weiß halt zum Teil überhaupt nicht mehr, wo ich wann, wie, wo war. Dann sagen die immer, ja, wir sind durch den Ort gefahren, und ich denke mir immer so, okay, haben wir gemacht, alles klar, aber...
Welcher Ort das war, keine Ahnung.
Ja, also da schalte ich so dermaßen ab, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Navi-Phänomen. Wenn du heute mit dem Auto, mit dem Navi durch die Gegend fährst, verlässt du dich ja immer so darauf, dass du da einfach den Pfeilen folgst, dass du eigentlich am Ende gar nicht mehr weißt, wo du langgefahren bist. Mhm. Nur so eine kleine Theorie von mir an der Seite. Deswegen fahre ich eigentlich auch am liebsten ganz hinten. Kommt aber auch hier mal extrem auf die Gruppe drauf an. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wollte ich deshalb mal ansprechen. Da geht es nämlich eben um die Homogenität und die vielleicht entstehende Dynamik zwischen Gruppenmitgliedern oder halt auch nicht. Also ich finde zum Beispiel dann halt, oder man sollte vielleicht mal theoretisch einläutern, was hat es mit dieser Gruppenzusammensetzung auf sich? Du hast es eben schon angesprochen, Ziehharmonika-Effekt ist also ein so ein Begriff, ne? Aber das ist ja was viele, viele leider überhaupt nicht raffen auf den Straßen, wenn sie als Gruppe unterwegs sind, dass man sich wirklich auch ganz offen untereinander austauschen muss über das eigene Können, über auch einschätzen können muss, was kann derjenige, was möchte derjenige, was ist das für ein Charakter, weil es hilft dir halt, wie du schon gesagt hast, überhaupt nichts, wenn du eine Gruppe von 5 Leuten hast und 3 davon sind super stark und super schnelle und auch super gute Motorradfahrer und die fahren vorne weg und ballern da durch die Gegend, weil dann haben die hinten dran überhaupt keinen Spaß und die vorne dran regen sich dann irgendwann auf, wo denn die anderen bleiben und dann ist ja niemandem geholfen. Und im schlechtesten Fall setzt das die Hinteren so dermaßen unter Druck, dass die irgendeine Dummheit machen. Und dann ist sowieso diese Tour irgendwie für den Arsch. Gleichzeitig macht es ja aber auch überhaupt keinen Sinn, diese 2, die vielleicht sehr genügsam irgendwo lang cruisen, ganz nach vorne zu setzen, während hinten dran die Leute mit dem Messer zwischen den Zähnen, das immer größer wird, denen da irgendwie im Rückspiegel kleben. Und das ist ja was, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann halt Leute sagen, ich fahre immer auf der und der Position und so, ich will da wieder fahren. Wo du einfach nur so denkst, so Alter, okay, bring dich mal ein bisschen ein. Also Gruppenfahren will halt auch geübt sein, will gelernt sein und ich glaube, Gruppenfahren bedeutet halt auch immer so ein bisschen das eigene Ego zurückstecken, weil sonst sollte man einfach weiter alleine fahren und das irgendwie auch sein lassen.
Apropos zurückstecken, also gerade wenn du das jetzt so geschildert hast, das, was du jetzt ja beschrieben hast, das war ja noch, ich sag mal, vom Beispiel her eine recht überschaubare Gruppengröße, ne? Wenn du sagst, so 4, 5 Mann oder letzte Tour zu 4, von der wir gerade gesprochen, jetzt hast du gerade von der 5er-Konstellation in Anführungsstrichen gesprochen. Gibt es für dich eine Obergrenze, wo du sagst, boah, ab da habe ich dann überhaupt gar keinen Bock mehr auf Gruppe?
Also ich glaube, das Maximum, was ich mal unterwegs war, waren irgendwie so 11, 12 Leute. Und das war schon, also ich bin schon so, dass ich sage, puh, also wären wir nämlich, deswegen habe ich vorhin mit Grüppchen so ein bisschen rebelliert, weil wenn ich von Gruppe spreche, spreche ich schon so ab 4 Leuten auf jeden Fall. Das ist für mich eine Gruppe. Und ich finde, bis 6 Leuten, 7 Leute geht's vielleicht auch noch, sofern die Leute halt aufeinander Rücksicht nehmen und so, wie soll man sagen, sehr, sehr homogen sind. Bei Gruppengrößen, die irgendwie zweistellig sind, finde ich es umso wichtiger, dass man sich einfach Gedanken macht um diese Gruppenzusammensetzung und die Konstellation und dann eben auch ganz klar mit gewissen Regeln vielleicht auch arbeitet und wie, wenn man so will, vielleicht auch 2 Gruppenleader hat irgendwie, die vorwegfahren oder die halt innerhalb dieser Gruppe sozusagen die Route auch kennen und wissen, wie es so ausschaut, weil dann ist es einfach so, so viel entspannter, wenn du beispielsweise an Position 1 und an Position 6, bei jetzt vielleicht 11, 12 Leuten, Personen hast, die genau die Strecke kennen, die das Ziel kennen, sodass, wenn du mal diese Ziehharmonika sehr, sehr weit auseinandergehend hast und dann vielleicht auch an einem Kreisel nicht ganz eindeutig ist, welche Abfahrt denn jetzt genommen wurde, die zweite Hälfte der Gruppe das auch immer wieder finden kann. Aber das halt auch trotzdem hier, man sich entweder darauf einigt, dass die ersten 5 bis 6 halt die sind, die es voll wissen wollen und die Positionen 7 bis 12, die genügsamer sind und dann trifft man sich halt irgendwie alle 10 Minuten wieder, führt aber natürlich das eigentliche Gruppenfahrkonzept so ein bisschen ad absurdum, dann kann man auch einfach mit 2 Gruppen fahren und sich abends wieder treffen, was aber auch okay wäre.
Ja, wollte ich gerade sagen, also ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob ich so grundsätzlich an diesem, das finde ich ja nämlich auch irgendwie absonderlich, ne, wenn er sagt, ja, wir sind jetzt als Gruppe losgefahren, wir müssen auch als Gruppe ankommen. Also das ist halt auch so ein Ding, was mir so das Gruppenfahren vielleicht so ein bisschen vermisst und man die Sache halt deutlich entspannter gestalten kann, wenn man halt sagt, ja, es gibt halt vielleicht auch den einen oder anderen, der da so ein bisschen zügiger fahren will oder falls jetzt wirklich einer zurückfällt, dann wird halt quasi angehalten. wenn es denn tatsächlich eben an den angesprochenen Kreisverkehr geht oder irgendwie eine Abzweigung oder was weiß ich, an der nächsten größeren Kreuzung, gerade wenn du halt so im ländlichen Raum unterwegs bist oder so in diesen typischen Motorradrevieren, da kannst du ja auch mal problemlos 10, 15 Kilometer fahren, ohne dass dann jetzt Gefahr läuft, dass irgendjemand Gefahr läuft, links oder rechts abzubiegen, obwohl er das gar nicht soll. Und dann trifft man sich halt jeder wieder und jeder kann dann mal so 15 Minuten vor sich hin ballern oder cruisen oder wie es will und dann wird das wieder zusammen.
Ja, aber da werden wir ja beim, also hier mitschreiben, zweiter Punkt heutigen Weisheiten, da ist ja Kommunikation das A und O. Und ich glaube, das ist ja was man einfach am Anfang klar klären muss. Will jetzt hier jemand irgendwie sein eigenes Ding machen oder auch nicht und wie ordnet man sich dann gegebenenfalls ein, weil wenn wir beispielsweise auch in größeren Gruppen unterwegs sind, dann wird es immer Leute geben, die auch in ihrem Fahrverhalten einfach zurückstecken müssen, die unter ihrem normalen Normalzustand oder Normalfahrbetrieb fahren und da das gehört halt dann irgendwie auch einfach dazu. Gleichzeitig kann man dann ja aber auch in gewissen Punkten sagen, das haben wir schon öfters irgendwie gemacht, jetzt geht's ja irgendwie einen Pass hoch und es ist klar, man trifft sie eh auf der Passhöhe, feuerfrei, jeder fährt hier so, wie er will, aber das natürlich dann auch unter Regeln, dann wären wir wieder bei der Kommunikation, also es wird jetzt halt nicht angefangen in der Gruppe dann in der Kurve zu überholen, sondern dann ist einfach klar, wo geht das und wo löst man sich dann gegebenenfalls, sodass auch einfach klar ist, wer noch wann, wo, an welcher Position so ist, ne?
Also gerade wenn du jetzt Pass oder Pässe fahren, irgendwie Gebirge und Kommunikation ansprichst, bei den Touren, bei denen du so unterwegs gewesen bist, habt ihr da auch, ich sag mal, Handzeichen und Signale ausgemacht? Also jetzt nicht fürs Pinkeln, ne? Einmal Bein rechts rausstricken und dann wissen wir gleich, was Sache ist, sondern so grundsätzlich, keine Ahnung, für Gefahrenstellen, für Spritpause, für whatsoever?
Ja, also hatten wir durchaus mal, das war dann irgendwie schon so dieses typische Gefahrenzeichen irgendwie, also ich erinnere mich jetzt mal an den Pyrenäen, da waren wir glaube ich 6 Leute unterwegs waren, das waren irgendwie sehr enge kleine Kurven, da wurde dann schon immer, weil der Vordermann sieht dann einfach, wo vielleicht noch ein Auto schon kommt und hebt halt die Hand und alle wissen, okay, jetzt kommt gleich irgendwie was und dann sind das aber glaube ich sonst eher so intuitive Dinge, wie da ist irgendwie ein Schlagloch oder so, dann zeigt man aktiv drauf, aber sonst eigentlich gar nicht so viel. Es gab dann schon so Stellen, wo dann der Vordermann gesagt hat, so okay, jetzt können hier andere einfach mal vorfahren und knallen lassen und dann wird halt per Handzeichen einfach gezeigt, so jetzt könnt ihr mich überholen. Aber in den Gruppen, in denen ich unterwegs bin, wir kennen uns meistens schon sehr, sehr lange, da ist es schon sehr eingespielt. Gleichzeitig hat jetzt auch in den letzten Jahren Einzug gehalten, Kommunikationsmöglichkeiten, dass Fahrer untereinander dann kommunizieren unterm Helm per Bluetooth. Hier habe ich übrigens auch mal eine nette Schweizer Gruppe kennengelernt in Frankreich. Da war der Vordermann tatsächlich der, der überhaupt keine Ahnung hatte, wo es hingeht. Und der Ahnung hatte, wo es hingeht, ist ganz am Ende gefahren und hat dann immer via Bluetooth. Ja, der hat dann gesagt, so, da hinten musst du dann links fahren.
Bei der nächsten Gelegenheit bitte rechts ab. Ja,
also war echt so, war, keine Ahnung, die fuhren damit ganz gut, das war so deren Konzept. Ja, wer es will. Also,
geil.
So 100%ig
einleuchten. Faktor hoch 2 für den letzten Mann in der Gruppe. Erstens hinterherballern und dann noch die Richtung vorgehen.
Ja, vor allem dann denke ich mir so, was ist, wenn jetzt die Batterie von dem Ding irgendwie leer ist und der andere fährt auf der Autobahn vorweg, Maximalgeschwindigkeit, ja. Und so nach 80 Kilometern holst du ihn dann an der Tanke ein und sagst ihm, du, vor 70 Kilometern hätten wir übrigens rechts abgemusst. Was machst du dann? Naja, sei es drum. Also, auf jeden Fall Position, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da gibt's ja immer die Faustregel. So habe ich es zumindest damals gelernt, aber ich habe so den Eindruck, wenn man manchmal unterwegs ist, dass es nicht überall so ist. Eigentlich sollte man es vom Fahrkönnen immer so ein bisschen abwechseln. Also du hast natürlich den Navigator oder den Tourguide vorne, dann ein schwächeres Mitglied, wenn man so möchte, dann wäre ein stärkeres, schwächeres, immer so im Wechsel, dass du einfach nicht so diesen massiven Ziehharmonika-Effekt hast, wie du ihn genannt hast. Das gilt natürlich immer nur für bestimmte Gruppengrößen, wie wir es gesagt haben, ab 20 Leuten. Macht es vielleicht mehr Sinn, da gewisse Untergruppen zu machen, das so ein bisschen kleiner ausfallen zu lassen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon immer ein ganz guter Ansatz, dass man jemanden hat, der selbstbewusst vorwegfahren kann, gefolgt von jemandem, der sich das so ein bisschen abschauen kann. Und da erinnere ich mich auch noch an meine erste Tour, die war mit meinem Vater auch, dass der von vornherein wollte, dass der Junior dann da irgendwie hinter ihm hinterher fährt, um sozusagen so das, der, wie sagt man denn, der das, jetzt fehlt mir gerade der
Die Linie, wie sich anschauen zu können.
Genau, Linie anschauen kann, aber auch einfach so der, Nachwuchs ist, der da so mitgezogen wird, mhm. ja, der dann einfach sich wirklich nur darauf konzentrieren muss und weiß, wenn der jetzt überholt, dann kann man halt mitfahren. Und im Anschluss kam dann wieder jemand, der da halt mehr Expertise und wenn der mal zurückgeblieben ist, weil er es beim Überholmanöver nicht geschafft hat, mitzuziehen, dann weiß der, an welcher Stelle er das kann. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Der nächste Punkt ist eigentlich, kennst du das, wenn du auf eine Gruppe aufläufst und einfach nur nach vorne schaust und denkst, was machen die da?
Ich laufe öfters mal auf Gruppen auf und denke, warum sind da einfach 15 Mann und ich kann überhaupt gar nicht überholen. Das ist ja auch so ein Punkt für denjenigen, der nicht in der Gruppe fährt. Ne? Wenn du halt aufläufst, du willst halt auch nicht zwischen reinstechen oder hast du natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen Probleme. Das ist auch so ein Grund, warum ich so leicht Ressentiments vor allem gegenüber größeren Gruppen habe. Ne? Wenn das irgendwie 3-4 Leute sind, da kannst du dann mal vorbeischnippen. Aber wenn es halt dann irgendwie 10 Leute sind oder mehr und die sich tatsächlich auch eben ans versetzte Fahren halten und entsprechend Sicherheitsabstände einhalten, dann kann das schon nervig sein, wenn du da in Anführungsstrichen hinterherrollst und dich versuchst, irgendwie an die Straßenverkehrsordnung zu halten.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus und das kann ich auch total verstehen. Und das ist irgendwie so das Nächste, was ich halt immer auch irgendwie von Gruppen verlange, wenn wir wieder beim Thema Kommunikation. Gruppenfahren heißt für mich auch immer irgendwo zurückstecken. Und wenn dann von hinten jemand kommt, du wirst ihn nicht als Gruppe irgendwie beeindrucken können, du wirst ihn nicht als Gruppe irgendwie mega versägen können, ohne dass das einfach hochrisikohaft wird. Und auch hier wieder Kommunikation dahingehend, dann muss man irgendwie den Vordermännern klar machen, hinter uns kommt jemand, der ist ja gerade aufgelaufen, der ist ja nicht umsonst aufgelaufen in den meisten Fällen, sondern in den meisten Fällen ist er doch tatsächlich schneller. Und dann finde ich es einfach nur goldrichtig, als Gruppe zu sagen, okay, wenn wir in dieser Situation sind, lass den vorbeiziehen. Egal, wie jetzt der Einzelne aus dieser Gruppe fahren kann, das bringt einfach nichts, ja. Du wirst auch nicht sehen, dass ein LKW gegen Ferrari irgendwie auf der Autobahn ein Rennen anfängt, ja. Das macht
man. Naja, sag niemals nie, ne?
Also den Fahrer will ich sehen, Hut ab, dicke Eier auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht so zielführend. Also das ist mit dem Überholen schon auch immer schwierig und deswegen denke ich mir, weil wir kennen es ja alle, du fährst auf eine Gruppe auf. Gerade wenn es dann irgendwie ein bisschen ein paar mehr Leute sind, wo kannst du jetzt vorbei und so weiter, da bin ich dann immer dankbar, wenn ich das Gefühl habe, die haben erkannt, ich komme da von hinten und ohne, dass es hier um irgendwie einen Schniedelvergleich geht, wird vielleicht einfach an die Seite gefahren, es wird Platz gemacht, es wird aufeinander Rücksicht genommen.
Wenn du dann dankend im Wheelie vorbeifährst, dann haben wir alles richtig gemacht.
Eben, so ganz normal, ja, wie man das halt, ja, wenn man es jetzt noch könnte, ja, ohne im Zaun zu landen. Und was mir dann aber auch oft auffällt, wenn ich an so eine Gruppe drankomme und wo ich auch finde, steht und fällt so die Fahrfreude in der Gruppe, ist so die Linienwahl. Und wie oft man sieht, dass die Leute wirklich Hinterrad an Vorderrad an Hinterrad fahren. Mhm. Und nochmal ein Vorderrad, also ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also wirklich auf einer Linie, alle genau in der Mitte der Fahrspur. Das ist einfach grob gefährlich. Und da ist dann auch der Punkt, den du ja am Anfang angesprochen hast, sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen oder so ein bisschen beängstigt sein von anderen Gruppenmitgliedern. Ich finde es halt so elementar, dass man in der Gruppe versetzt fährt und das halt auch alle schnallen, weil nur dann hast du halt wirklich den Blick auch nach vorne. Wenn der Vordermann bremst, klebst du nicht direkt auf ein Nummernschild, sondern könntest an der Seite vorbeifahren. Und wenn du zurückschaust in den Rückspiegel, weißt du immer, wo dein Hintermann oder Hinterfrau ist. Und sobald die Person anfängt, direkt hinter dir zu fahren, fange ich an, panisch den Kopf umzusetzen, denke so, fuck, wo haben wir den denn jetzt verloren, bis er dann auf einmal in meinem Windschatten auftaucht und das ist einfach auch nicht geil.
Ja, also das Versetzfahren, das hat ja vorhin schon mal angedeutet, also das ist tatsächlich, ich glaube auch was halt so logischerweise wichtiger wird, je größer die Gruppe wird, ne? Einfach um auch, so wie du es gerade beschrieben hast, den Überblick zu behalten. Das bringt mich jetzt aber tatsächlich nochmal zu einer zusammenfassenden Frage. Da du ja derjenige bist, der hier A, deutlich häufiger in der Gruppe unterwegs ist und da auch einfach mehr den offensichtlich größeren Spaß dran hat, was sind denn für dich so die drei goldenen Gruppenregeln?
Gut, die habe ich ja.
Du musst das jetzt nicht runterbrechen, wenn es 5 extrem wichtige gibt, dann sind natürlich auch 5 völlig legitim.
Naja, also ich glaube, die wesentlichen habe ich ja schon zusammengefasst. Das eine ist, oder das allererste ist irgendwie so Ego zurückschrauben, sondern es geht hier um den Gruppenspaß und nicht um den Spaß des Einzelnen, weil sonst muss man auch irgendwie überhaupt nicht in der Gruppe fahren. Und das heißt einfach aufeinander Acht geben und sich selbst zurückstecken. Das zweite ist auf jeden Fall dieses Fahrspur oder dieses Versetztfahren. Das ist einfach unersetzlich. Und dann das dritte ist natürlich über all dem trotzdem eine gewisse Homogenität, weil egal welche Regeln du wie einhältst, das kann ja auch ganz einfach bedingt sein. Für eine Gruppe von Enduro-Fahrern macht es einfach keinen Sinn, einen Supersportler-Fahrer mitzunehmen, wenn die Enduro-Fahrer auch wirklich ins Gelände gehen wollen. Genauso wie wenig wie dieser Supersportler-Fahrer daran Spaß haben wird, ja. Und für eine Gruppe, die eigentlich 90% einfach nur auf der Suche nach Kurven ist, um das Knie am Boden zu bringen, macht es keinen Sinn, einen Chopper-Fahrer mitzunehmen. Also so eine gewisse Grundhomogenität muss einfach da sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass man in normalen Landstraßenbetrieb ein sehr, wie soll man sagen, breites Spektrum an Modellen dabei haben kann. Aber es ist ja einfach schon für alle nervig, wenn diese Interessen so einfach dermaßen auseinandergehen. Und das sind so, glaube ich, die drei Grundpfeiler, die es braucht, um dann aber einfach diesen vollen Genuss, den ich am Gruppenfahren habe, zu ermöglichen. Und dazu gehört halt für mich einfach so dieser Wechsel aus sozialem Miteinander mit genügend asozialen Phasen unter deinem Helm, wo du nicht sozial sein musst. Also ich glaube, mit vielen Leuten, mit denen ich irgendwie 8-9 Stunden am Tag Motorrad fahren gehe oder fahren würde, würde ich mich gleichzeitig nicht 8-9 Stunden eines Tages zum Picknick treffen. Da würde ich nach einer halben Stunde keinen Bock mehr drauf haben.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Mit asozialen Phasen meinst du jetzt natürlich deine geistige und körperliche Isolation von der Gruppe und nicht dein Fahrverhalten.
Ja, genau. Also ja, das sollte ich vielleicht nochmal richtig stellen. Genau,
aber, so diese aber das bringt mich tatsächlich noch zu einem wichtigen Punkt an der Stelle. Gibt es eine, wie soll ich sagen, bevorzugte Fahrtechnik in der Gruppe für dich? Denn gerade das Thema, also du hast ja gesagt, gewisse Homogenität sollte natürlich vorhanden sein. Und ich glaube, ähnliches Material bringt ja in der Regel auch ähnliche Fahrtechnik mit sich oder die Wahrscheinlichkeit für ähnliche Fahrtechnik kennen. Aber gerade das Thema Versetztfahren birgt ja auch, ich sag mal, ein Konflikt- oder Gefahrenpotenzial, gerade für denjenigen, der auf der inneren Spur ist unterwegs, wenn es dann eben zum Beispiel ans Kurvenfahren geht, weil du ja dann automatisch theoretisch schon mit dem Oberkörper in den Gegenverkehr hängen könntest.
Nein, aber das also setze ich auch voraus, dass man das jetzt ja nicht eisern durchzieht. Also das Versetztfahren beziehe ich ja jetzt einfach nur auf eine Gerade. In den Gruppen, in denen ich unterwegs bin, funktioniert das in den meisten Fällen doch ganz, ganz gut. Und dann ist es ja schon so, dass man, dadurch, dass man ja versetzt fährt, auch eine gewisse Voraussicht hat und schon eine nahende Kurve von Weitem erkennen kann. Und man dann natürlich auch den Abstand zum Vordermann lässt und sich das so ein bisschen einfädelt. Grundsätzlich gilt, dass man das eh geübt haben sollte, denn auch mit dem Versetztfahren, das ist ja nicht so, dass man immer die gleiche Fahrsituation hat. Das beginnt ja selbst auf der Geraden damit, dass man irgendwann zum Überholen ansetzt. Und allein beim Überholen hast du ja so eine Dynamik da drin in diesem versetzten Schienenverkehr, nenne ich es mal. Also normalerweise, wenn du versetzt fährst, hast du für mich so zwei Schienen auf einer Straße, eine linke, eine rechte. Und dadurch, dass du ja beim Überholen dich zuerst an die Fahrbahnmitte orientierst, um zu sehen, ob da Verkehr kommt oder halt nicht, und dann vorbeiziehst, musst du danach das ja am besten immer so einfädeln wieder, dass der Hintermann, der jetzt vielleicht noch knapp mitzieht, noch genug Platz hat, um dann auch wieder um auf die eigene Spur zu kommen. Und genauso ist das für mich auch im Kurvenbereich natürlich was die Leute verstehen müssen. Also ich kann jetzt nicht auf der rechten Seite fahrend verlangen, dass mein Vordermann unbedingt links und innen bleibt, weil der hängt ja auch so ein bisschen an seinem Kopf in den meisten Fällen und sollte dann natürlich genug Platz da drin dabei haben, um hier auch wieder ein bisschen in die Straßenmitte zu ziehen und einfach in der Kurve seine Linie zu fahren, so wie er das möchte.
Okay, also schlussendlich zusammengefasst kann man sagen, auch in diesem Kontext ist die ganze Geschichte Motorradfahren ein sehr dynamischer Prozess, der halt logischerweise auch ständige Anforderungen erfordert, Anpassung erfordert, so rum. Und man halt auch da, so wie ich es mir beschrieben habe, nicht in der Gruppe rumtrullern und träumen sollte, sondern halt logischerweise auch immer voll bei der Sache sein muss und sich auf das konzentriert, was denn da um einen herum passiert und vor allen Dingen eben in der Gruppe geschieht.
Genau, also ich muss jetzt so abschließend sagen, ich fühle mich immer sehr, sehr wohl in den Gruppen, aber ich kann mich natürlich auch, also ich bin ja jetzt in einem Umfeld, wo ich dann die meisten Leute dann irgendwie auch kenne. Ich finde es halt immer ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt irgendwo neue Leute kennenlernt oder vielleicht auch Fahranfänger ist und sich so ein bisschen unsicher ist. Mir hat es damals wahnsinnig geholfen, mit anderen Leuten zusammen Motorrad zu fahren. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Michel.
Ja klar, natürlich, du nimmst ja enorm viel mit und kannst dir ja schon, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, das eine oder andere sehr angenehm abschauen.
Genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich schon immer die Gefahr oder auch ja zumindest eine gewisse Aufregung mit einer neuen Gruppe verbunden und ich glaube, damit sollte man für sich selbst immer ganz, ganz offen umgehen. Also wenn ihr jetzt vielleicht ganz frisch den Motorradführerschein gemacht habt und jetzt überlegt, wie ihr das machen könnt, wie kriegt ihr am schnellsten Sicherheit auf der Straße? Das eine sind natürlich irgendwie Trainings machen, das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wertvoll, aber auch, wenn ihr dann überlegt, mit anderen fahren zu gehen, sucht euch eure Leute da richtig aus, geht damit offen ins Gespräch, weil Gruppenfahren kann auch, und das habe ich auch schon gelernt, natürlich problematisch werden, wenn du da eben Leute drin hast, die dann mal anderen Leuten was beweisen wollen. Und sobald ihr an eine Gruppe gelangt, gerade als Fahranfänger, wo es irgendwie darum geht, schnellstmöglich schnell zu sein und am besten irgendwie sich da drin zu duellieren, wer jetzt krasser wie wo überholt hat, das ist für mich so ein Zeichen, okay, ganz klar, da nicht mitfahren, vor allem nicht, wenn man irgendwie da auch neu dann dabei ist, weil es ist ja oft so, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, pusht man sich gegenseitig, das kann in vielen Sportarten gut sein, das kann nochmal motivieren, das kann helfen, aber ich glaube im Straßenverkehr, gerade wenn man dann in einer Situation sich nicht ganz sicher fühlt, ist das einfach nur lebensgefährlich.
Ja, einfach nein, da hat halt einfach dieses gegenseitige Pushen überhaupt nichts zu suchen.
Genau, da ist es dann, also ich finde, in gewissen Bereichen kann es dann sein, wenn jemand hinter dir fährt, der dir dann im Anschluss Tipps geben kann, wenn er sagt, hier, pass mal auf, ich habe gesehen, dass du das und das vielleicht machst, ja, und vielleicht kannst du dir da und da mehr Sicherheit zu gewinnen, dann kann das helfen, aber wenn es darum geht, irgendwie dem anderen draufzufahren, um ihn dazu zu bewegen, noch schneller irgendwo rumzufahren, dann ist das nur tödlich.
Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ich hoffe aber dafür, dass ihr jetzt aus vor allen Dingen Jans Tipps in diesem Zusammenhang eine ganze Menge mitgenommen habt. Mich würde jetzt natürlich besonders zum Abschluss interessieren, wie das bei euch so ist, wie sich das bei euch so verhält, was ihr für ein Fahrtyp seid, ob ihr viel in Gruppen unterwegs seid und wo ihr in der Gruppe auch so hinfahrt. Denn das ist ja wirklich auch ein entscheidender Punkt an der ganzen Geschichte. Wir hatten es ja schon angedeutet, ne, die Hausrunde zu dritt oder zu viert ist jetzt nicht unbedingt eine Gruppenausfahrt. Also lasst uns da mal gern an euren Erfahrungen teilhaben.
Wobei ich hier nochmal einhaken möchte, selbst wenn du zu zweit bist, sind solche Sachen wie wer fährt vorweg und versetzt fahren auch schon unfassbar viel wert.
Ja, das kommt, also wenn du dein Gegenüber nicht kennst, dann schon. Ansonsten, ich glaube, wenn du ja eben weißt, mit wem du es zu tun hast, dann ist das ja in der Regel eh geklärt. Das ist tatsächlich für die erste zweisame Ausfahrt vielleicht ein Punkt, den man diskutieren muss, aber danach ist das ja eh hinfällig.
Also Michel, du würdest nochmal wieder mit mir zusammenfahren.
Ja, natürlich. Und du hast bei mir auch freie Platzwahl. Du darfst vorne, du darfst hinten, wie du gerne möchtest.
Okay, das vertiefen wir mal nicht weiter an der Stelle, aber würde mich ja freuen. Dieses Jahr haben wir es nur auf der Rennstrecke geschafft, aber leider nicht auf den Landstraßen. Das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall ändern.
Vielleicht komme ich ja sogar mal mit auf eine deiner Touren.
Oh, das hat er jetzt gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Das wäre mal was. Na, dann hoffen wir, dass die Kontaktbeschränkungen im nächsten Sommer so sind, dass man in größeren Gruppen, weil ich habe jetzt rausgehört, du möchtest dann auch unbedingt am besten in der Zehnergruppe unterwegs sein.
Ja, mindestens.
Dass das möglich ist und vor allem, dass der Saisonstart in Bayern nicht wieder erst im Mai anfängt, wie das dieses Jahr der Fall war. Aber gut, bis dahin gibt es erstmal andere Probleme zu lösen. Ich glaube, das war's von unserem jetzt doch einstündigen Podcast Gasgeflüster rund um das Thema Gruppenfahren. Es war mir wieder ein Fest. Michel?
Ja, noch? Mir natürlich auch. Und auf die erste Ausfahrt.
So machen wir es. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.